ARD Sounds.
Lagging aber.
Mir hat gefallen, wie sie regiert haben, dass sie immer für unser Land eingestanden sind und zum Beispiel keine Migranten ins Land gelassen haben. Das war für mich am wichtigsten und das sehe ich bis heute so.
Das sagt Benjamin, er ist ein junger Familienvater und wohnt auf dem Land in Ungarn und er wird am 12. April Viktor Orbán wählen. Denn dann wird nämlich ein neues Parlament in Ungarn gewählt. Und das erste Mal seit 16 Jahren muss Viktor Orbán um seine Wiederwahl bangen. Denn der Herausforderer Peter Modja liegt in vielen Umfragen vorne. Wie ist die Stimmung gerade im Land und wer genau ist der Herausforderer? Das erklärt uns ARD-Korrespondentin Anna Tillack in Wien. Und was würde sich ändern, wenn Viktor Orbán abgewählt wird? Das besprechen wir mit Stefan Oschwart. Er ist freier Journalist und hat auch ein Buch über Viktor Orbán geschrieben. Ihr findet uns auch in ARD Sounds. Ich bin Janina Werner. Hallo Anna in Wien.
Hallo, freut mich.
Sag mal, wie ist denn die Stimmung gerade in Ungarn?
Also die Stimmung ist wirklich absolut polarisiert im Land. Alles dreht sich natürlich um die Wahlen. Man spürt auch förmlich die Nervosität der Menschen. Und ich habe das Gefühl, es ist allen bewusst, dass die Menschen zum ersten Mal so wirklich einen politischen Wechsel herbeiführen könnten. Also dass sie wirklich eine Wahl haben, die da etwas ändern könnte. Und man muss wissen, das war bei den vergangenen Wahlen nicht so. Da hatte die Opposition einfach wenig Chancen. Und jetzt haben die Menschen mit Peter Modja ganz klar einen politischen Herausforderer. Und er tut ja auch gerade durchs ganze Land. Wir waren da auf verschiedenen Veranstaltungen und er wurde da wirklich gefeiert wie ein Popstar. Also es ist dann immer eine sehr, sehr mitreißende Atmosphäre und diese Aufbruchstimmung, ich finde, die spürt man gerade im ganzen Land.
Und wie steht denn das Land wirtschaftlich da? Weil man weiß ja auch immer, dass Wirtschaft ein entscheidendes Thema ist, um eine Wahl zu entscheiden.
Absolut, da steht Ungarn leider gerade gar nicht gut da. Wenn man das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf anschaut zum Beispiel, dann gehört Ungarn zu den Schlusslichtern der EU. Wir sehen das auch bei unseren Fahrten, wenn wir drehen übers Land. Ne? Also die Dörfer sind eher ärmlich, es gibt sehr viele kaputte Straßen. Dann haben wir mit Wählern gesprochen, die sich darüber beschweren, dass der öffentliche Nahverkehr nicht funktioniert. Und es gibt wirklich seit 4 Jahren absolut kein Wirtschaftswachstum. Und ein wichtiger Punkt, wo man diese Stagnation, also diese schwächelnde Wirtschaft vor allem spürt, ist beim Konsum. Da ist Ungarn nämlich auf dem vorletzten Platz in der EU. Das heißt, die Ungarinnen und Ungarn, die können sich einfach de facto gerade wenig kaufen. Oder Rentnerinnen brauchen einen zweiten Job, weil sie alleine mit der Rente nicht leben können. Und ich habe noch eine krasse Zahl dabei. Laut einer Umfrage Ende letzten Jahres kam raus, dass sich 39% der Ungarn zum Beispiel gar keinen Urlaub leisten können. Also nicht mal eine Woche. Ich finde, das macht ganz deutlich, dass wir hier wirklich einen sehr niedrigen Lebensstandard bei vielen Menschen haben. Und das macht die Menschen natürlich zunehmend wütend.
Jetzt sind es ja nur noch wenige Wochen bis zur Wahl und du hast auch schon gerade gesagt, es gibt viele Wahlkampfveranstaltungen im Land. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen. Wie ist das so, die Stimmung? Wie treten die Kandidaten auf?
Also bei Peter Modja, muss man sagen, sind die Wahlkampfveranstaltungen wirklich eine Art Fest. Die Menschen sind begeistert, sie feiern ihn. Er wird meistens empfangen wie ein Popstar. Und er ist ein sehr guter Redner. Er stellt sich dann auf eine Bühne. Oft sind das so kleinere improvisierte Bühnen. Dann spricht er meist frei. Und in den Abendveranstaltungen sehen wir, dass dann währenddessen Fackeln verteilt werden. Er spricht dann sozusagen vor einem Fackelmeer. Die Menschen singen gemeinsam. Und dann, wenn diese Rede vorbei ist, dann gibt's immer den klassischen Selfie-Marathon, so nenne ich das. Also er nimmt sich Zeit, wirklich mit all seinen Fans ein Foto zu machen. Und man hat da wirklich das Gefühl, er kämpft um jeden einzelnen Wähler und er hat auch das Ziel ausgesprochen, alle 106 Wahlbezirke abzuklappern.
Man kann die Korruption wählen oder ein sauberes öffentliches Leben, die europäische Staatsanwaltschaft sowie ein Amt zur Rückgewinnung und zum Schutz des nationalen Vermögens. Oder man kann die Propaganda wählen, für die 500 bis 600 Milliarden Forint an Steuergeldern ausgegeben werden, die hetzt, die eine Kriegspsychose erzeugt, in der Kinder verängstigt werden und ungarische Väter an der Front erschossen werden. Oder man kann sich für ein sauberes öffentliches Leben entscheiden.
Also diese 500 Milliarden Forint, von denen er spricht, das sind circa 1,5 Milliarden Euro. Das ist das Geld, das im staatlichen Fernsehen auch drinsteckt. Und dieses staatliche Fernsehen ist eben ganz wichtig, um Orbáns Propaganda zu verbreiten. Also das ist quasi der eine Wahlkämpfer. Und dann haben wir auf der anderen Seite Viktor Orbán. Er musste bisher in Ungarn in den letzten Jahren eigentlich nie so stark Wahlkampf machen, weil immer relativ klar war, dass er die Wahlen gewinnen wird. Er hat ja auch das Wahlsystem sehr stark auf sich zugeschnitten. Und jetzt spüren wir in letzter Zeit schon den Druck, dass er auch unter Menschen gehen muss, dass er auch aufs Land rausfahren muss. Und da habe ich ihn letztens live gesehen in einer kleinen Stadt in Nordungarn, in Eger. Da muss man sagen, war der Marktplatz auch voll. Es wurden dann auch Fackeln verteilt. Also die Presseabteilung scheint sich das so ein bisschen abgeguckt zu haben beim Herausforderer. Aber, und das fand ich ganz entscheidend, die Stimmung war eine andere. Es wirkte alles, ja, sagen wir, ruhiger, ein wenig gedämpfter. Die Menschen waren etwas zurückhaltender, vielleicht weniger begeistert. Also Viktor Orbán ist weniger dieser Ministerpräsident zum Anfassen. Und Beobachter, mit denen ich gesprochen habe, die sagten auch, diese Rede, die er da gehalten hat, das klang eigentlich schon ein bisschen wie eine Abschiedsrede. Also wenn wir jetzt den Wahlkampf uns angucken, kann man sagen, der eine, Peter Modja, macht Wahlkampf mit den ganz konkreten Problemen der Menschen. Also er spricht über Bildung, über Gesundheit. Und der andere, Viktor Orbán, macht Wahlkampf mit Angst eigentlich. Also er sagt, nur er kann den Frieden garantieren und die Opposition würde Ungarn in den Ukraine-Krieg mit reinziehen.
Europa steht am Rande des Krieges und jetzt muss jede Person, nicht nur die Ungarn, sondern auch anderswo in Europa, ihre Stimme erheben. Sonst werden die europäischen Führungskräfte in einen Krieg hineinstolpern.
Und wie kommt das denn auch bei den Ungarinnen und Ungarn an? Also, dass man der eine, der eher mit so einem positiven Zukunftsvision Wahlkampf macht, der andere eher mit Angst?
Das ist ganz unterschiedlich. Also die älteren Wählerinnen und Wähler, da hatte ich den Eindruck, die können diese Angst nachvollziehen. Da spricht er vielleicht so eine Art Urangst an. Viele haben vielleicht noch Erinnerungen an den früheren Krieg, auch an die Weltkriege. Aber bei den jungen Menschen kommt er damit nicht an. Die können diese Panikmache eigentlich nicht verstehen. Die sind ja auch viel im Ausland unterwegs. Sie reisen, sie bekommen mit, wie es in anderen EU-Ländern zugeht. Und mir hat zum Beispiel auch eine junge Wählerin aus der Gen Z, mit der ich gesprochen habe, erzählt, sie kann mit dieser Angstkampagne überhaupt nichts anfangen. Sie findet das abstoßend und sie vertraut eher auf die Wahlkampfkampagne, auf die Social-Media-Kampagne des Herausforderers, die sie als durchweg positiv und viel freundlicher erlebt. Und sie schämt sich eher für diese Kriegsrhetorik, die da gerade wieder aufgefahren wird.
Wie sehen denn die Umfragen jetzt 2 Wochen vor der Wahl so aus?
Also in den unabhängigen Umfragen liegt Modja vorne, man muss sagen zwischen 8 und 11 Prozentpunkten, das kommt ein bisschen aufs Institut an. Und eigentlich liegt er konstant seit 2 Jahren in den Umfragen vorne. Er hat jetzt den Vorsprung, den er hatte, aber wirklich stark nochmal ausgebaut. Auf der anderen Seite gibt es auch regierungstreue Umfragen und die sehen Orbáns Fidesz vorne. Man muss also insgesamt, wenn man sich diese Umfragen anschaut, immer ein bisschen vorsichtig sein. Die Demoskopie ist in Ungarn eine andere Sache als jetzt in Deutschland oder in Österreich. Das ist nicht ganz so verlässlich, was da abgefragt wird. Was wir aber schon beachtlich finden, ist, dass man eben sieht, dass die Oppositionspartei TISA, also die Partei von Peter Modja, diesen Vorsprung in den Umfragen eigentlich von Anfang an hatte und jetzt auch kontinuierlich immer mehr ausbauen konnte.
Und gibt es irgendwie eine Erklärung, warum jetzt Viktor Orbán das erste Mal seit 16 Jahren bangen muss?
Ja, die gibt es schon, denn bei den letzten Wahlen 2022, da gab es ein Oppositionsbündnis, das gegen ihn angetreten ist. Und das war ein Bündnis aus ganz rechten und ganz linken Parteien. Also diese Parteien waren sich einfach nicht grün. Da wusste man nicht, wofür steht denn dieses Bündnis? Die hatten einfach keinen politischen gemeinsamen Nenner, sage ich mal. Und jetzt mit Peter Modja ist das etwas ganz anderes. Seine neu gegründete Partei TISA, die hat ja ein ganz klares Profil. Sie ist konservativ, aber sie ist proeuropäisch. Also er will zum Beispiel wieder in die europäische Staatsanwaltschaft. Er will für Ungarn die eingefrorenen EU-Milliarden zurückholen. Also das sind ganz, ganz klare Wahlkampfziele, die Peter Modja da formuliert hat. Und ich glaube, auch mit diesem konservativen Profil kommt er in der ungarischen Gesellschaft gut an. Denn die Gesellschaft ist insgesamt eher konservativ. Den Bürgern ist Familie zum Beispiel wichtig, traditionelle Werte. Und deshalb ist Peter Modja für Orbán so gefährlich. Er ist vom Profil her eigentlich wie er. Also er ist eben keine linke Oppositionsfigur, die vielleicht traditionelle ungarische Wähler abschrecken würde, sondern Er gleicht Viktor Orbán nur mit eben zwei Unterschieden. Er ist proeuropäisch und er will unbedingt mit diesem Riesenthema Korruption und Vetternwirtschaft aufhören. Denn darunter krankt das Land eigentlich seit Jahren und das macht ganz viele Bürger, gerade auch die Jüngeren, zum Teil extrem wütend.
Und warum kann Peter Modja denn so bei den jungen Menschen so gut punkten?
Also zum einen, weil er ganz konkrete Wahlkampfziele formuliert, die für die jungen Menschen wichtig sind. Er sagt immer, er will eine bessere Zukunft für Ungarn schaffen. Er will, dass es mehr Krankenhäuser gibt. Er will mehr Geld in Bildung stecken. Er will das Steuersystem gerechter machen. Und ein ganz wichtiger Punkt für viele, er ist eben proeuropäisch. Ich habe mit Wählern gesprochen, die zum Beispiel gesagt haben, sie finden es schlimm, dass sie sich im Ausland immer dafür schämen müssen, dass sie sagen, sie kommen aus Ungarn, weil man eben weiß, Ungarn hat enge Beziehungen zu großen Mächten wie beispielsweise Russland oder China. Auch diese ganz aggressiven Anti-Brüssel-Kampagnen, die es ja in Ungarn auch seit Jahren gibt. Dafür schämen sich viele junge Menschen. Sie sind selbst proeuropäisch, sie haben vielleicht Erasmus gemacht, sie reisen viel im Ausland. Und da kommt das eben einfach gut an, dass Peter Modja sagt, er möchte Ungarn auf jeden Fall wieder eine gute Position in der EU auch ermöglichen. Man kann sich nicht vorstellen, dass er zum Beispiel wichtige Beschlüsse der EU boykottiert, so wie das zuletzt Viktor Orbán immer wieder getan hatte. Und man muss wirklich sagen, viele junge Menschen der Gen Z zum Beispiel sehen diese Wahl und auch Modja als Kandidaten wirklich wie einen letzten Strohhalm.
I'm not satisfied.
Absolut nicht. Nicht mal 1%. Es ist einfach schrecklich, was hier passiert. Diese Politiker, die uns regieren, sind einfach nicht zu akzeptieren.
I can't stand with this.
Ich halte das nicht mehr aus. Inzwischen bin ich an dem Punkt, wenn ich mit der Schule fertig bin, bin ich hier weg, wenn er nicht an die Spitze kommt.
If not, he gets on top.
Also da hat er ja auch nochmal angesprochen, dass er das Land ja auch verlassen würde. Und seit 16 Jahren ist Viktor Orbán im Amt. Und mit welchen Themen punktet er denn? Also wir hatten es vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht können wir das jetzt nochmal vertiefen.
Ja, er punktet mit dem Thema Frieden. Er sagt, er ist der Einzige, der den Frieden garantieren kann, denn die EU, aber auch Peter Modja, sein Herausforderer, wollen Ungarn in diesen Ukraine-Krieg mit reinziehen. Und das macht er wirklich auf eine extrem plakative Art und Weise. Er hat zum Beispiel über KI ein Video generieren lassen, wo man sieht, wie ein Familienvater an der Front erschossen wird. Also er spielt dieses Thema Frieden, aber eigentlich ist es eine Kriegsangst, die er da schürt. Und auch auf allen Veranstaltungen, wo wir ihn sprechen hören, da penetriert er eigentlich immer wieder dieses Thema. Das ist eben ganz, ganz wichtig für ihn. Und er inszeniert da auch ganz klar die Ukraine als Feindbild. Zuletzt hat er ja auch in Brüssel die Ukraine-Hilfen im Wert von 90 Milliarden Euro blockiert. Also das ist ein Narrativ, das immer wieder kommt, auch zusammen mit einer ganz aggressiven Plakatkampagne. Da sieht man ganz oft Volodymyr Zelensky, man sieht Manfred Weber, immer mit dem Slogan, wir zahlen nicht. Also zum einen eben nicht Geld ausgeben für diesen Krieg, aber zum anderen auch eben die Angst schüren, wenn ihr die Opposition wählt, dann werden junge ungarische Männer in den Krieg geschickt, was natürlich auf keinen Fakten fußt, aber das ist so sein Wahlkampfthema. Und das zweite Thema, das ihm wichtig ist, ist das Thema Energie. Da verspricht er den Ungarn dank seiner russischen Öllieferungen, dass die Energie deutlich billiger ist. Das ist ein Thema, das er auch immer anspricht und da sozusagen stolz darauf ist, dass er diese engen Bande nach Russland hat, die natürlich international und gerade auch auf Seiten der EU äußerst umstritten sind.
Also diese Kriegsangst verfängt auch bei Männern und bei jungen Leuten?
Ich habe zum Beispiel mit einem jungen Mann gesprochen in Ungarn auf dem Land und der ist offenbar richtig reingefallen auf diese Propaganda und hat ganz konkret gesagt, wenn Viktor Orbán nicht mehr Ministerpräsident ist, dann hat er große Angst, eingezogen zu werden.
Wegen der Kriegssituation. Er geht anders damit um als die Oppositionsparteien.
Und würdest du denn sagen, dass es auch ein Gefälle gibt zwischen Wählern auf dem Land, wie jetzt zum Beispiel bei dem jungen Mann, den wir gerade gehört haben, und bei Menschen in der Stadt?
Ja, das ist auf jeden Fall Thema. Orbán hat immer noch die Stammwählerschaft auf dem Land, aber, und das ist ein ganz interessanter Move von Peter Modja, dass er eben eine Kampagne macht, wo er alle 106 Wahlkreise besuchen will und da fährt er wirklich auch in die kleinsten Dörfer. Wir waren letztens auf einer Veranstaltung, es war unter der Woche, es war 2:30 Uhr mittags, also viele Menschen mussten arbeiten und es schien so, als würde da auf diesem relativ toten Kirchplatz erstmal keiner kommen. Und am Ende waren dann doch mehrere hundert Menschen da und die Stimmung war wirklich wieder überbordend. Also ich glaube, diese Strategie geht auf und was ich interessant finde, ist, dass wir dann bei den Menschen, die da kommen, eben sehen, das sind bei Weitem nicht nur junge Menschen, sondern da mischen sich dann auch Rentner drunter. Da sind ältere Menschen dabei, die sich beginnen, für die Opposition zu interessieren.
Und immer wieder hört man ja auch, dass Ungarn und Russland enge Beziehungen haben. Und wie zeigt sich vielleicht das jetzt auch nochmal in diesem Wahlkampf?
Ja, man muss sich nochmal vor Augen führen, Budapest ist der engste Verbündete Moskaus innerhalb der EU. Der ungarische Außenminister Siatu war zum Beispiel, das finde ich auch eine krasse Zahl, seit Beginn des russischen Angriffskriegs 16 Mal in Moskau, das letzte Mal übrigens Anfang März. Also das zeigt einfach die enge Bande. Und jetzt gab es Medienberichte, die nochmal deutlich gemacht haben, dass da Informationen von Ministertreffen in Brüssel an Russland weitergegeben worden sein sollen von ungarischer Seite. Da gab es dann einen Riesenaufschrei in der Kommission. Die ungarische Regierung hat sich bisher dazu nicht geäußert. Aber all diese Fakten, die jetzt auftauchen, auch all diese Sorgen, die man da hat, die legen natürlich nahe, dass es eben sein kann, dass es im Wahlkampf da jetzt nicht ganz mit rechten Dingen zugeht, dass da sehr wohl eine Beeinflussung von russischer Seite kommen könnte. Und politische Beobachter sehen diesen Einfluss, den es da geben könnte, auf jeden Fall mit Sorge.
Danke, Anna, dass du uns nochmal eingeordnet hast, wie die Stimmung in Ungarn gerade ist. Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Stefan Oschwart ist freier Journalist. Er hat auch ein Buch über Viktor Orban geschrieben und kennt das Land ganz genau. Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo, Stefan.
Hallo, Janina.
Also, Stefan, was heißt das denn? Seit 16 Jahren regiert Viktor Orban. Und was bedeutet das auch für Ungarn?
Also das bedeutet zunächst einmal eine tiefe politische Spaltung und es bedeutet, dass die Wählerinnen und Wähler eigentlich niemand an der Spitze kennen, weil alle Versuche, ihn da abzuwählen seit 16 Jahren, sind schiefgegangen. Das liegt unter anderem daran, dass die Fidesz-Regierung, also die Regierung Orban, das Wahlrecht dermaßen umgestrickt hat, dass es vor allem die stärkste Partei begünstigt. Und das bedeutet auch, dass Wahlen zwar frei, aber nicht fair sind. Warum nicht? Weil auch das Mediensystem komplett umgebaut worden ist. Also es gibt so etwa 500 Medien, die sind regierungsnah und die begünstigen natürlich die Regierung. Das sieht man zum Beispiel an den Redezeiten. Also Oppositionspolitiker kommen da wenig bis gar nicht vor. Und das ist natürlich ein Pluspunkt für die Regierung. Noch dazu kommt, dass wirklich Information dort immer mehr verwischt mit Desinformation und Propaganda. Man kann das in diesen Medien wirklich kaum noch unterscheiden. Es gibt nur noch einige, wirklich ganz wenige unabhängige Medien, die sehr, sehr gut sind, die aber mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben. Und dann hat es einen großen Elitenaustausch gegeben, also alle wichtigen Köpfe, zum Beispiel die Spitze der Notenbank, die Spitze der Medienbehörde, aber auch Kulturinstitutionen. Dort wurden Orban-Loyalisten eingesetzt und das merkt man eben. Es wurde auch sehr heftig an der Verfassung gedreht. Also mehr als ein Dutzendmal gab es dort Veränderungen. Das war möglich, weil eben die Regierung eine Zweidrittelmehrheit im Parlament hat. Und das würde es auch, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen, für jeden anderen, der eine Wahl gewinnt, ausgesprochen schwierig machen, der keine Zweidrittelmehrheit hat.
Du hast schon angesprochen, wenn jetzt Peter Modja gewinnen würde, kann er denn einfach dann so gut regieren?
Also erstmal muss er gewinnen, aber das allein reicht gar nicht. Er müsste eine Zweidrittelmehrheit gewinnen, um eben dann auch bestimmte Dinge wieder ändern zu können. Es sind ja zum Beispiel auch so Sachen wie Flat Tax oder Schuldenbremse oder ähnliches in die Verfassung geschrieben worden, beziehungsweise es gibt sogenannte Kardinalsgesetze mit Verfassungsrang. Das heißt, die kann man nur mit Zweidrittelmehrheit wieder ändern. Und Peter Modjar, der setzt genau darauf, er wirbt jetzt damit, wir brauchen die Zweidrittelmehrheit, damit wir eben zum Beispiel auch Köpfe wieder austauschen können und er nennt die auch ganz klar, also an der Spitze der Justiz zum Beispiel oder Notenbank oder. Das heißt, es ist ganz wichtig, eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen, um eben dann auch diese Machtfülle zu haben, um dieses System Orban zu revidieren sozusagen. Aber selbst wenn Peter Modjar gewinnen sollte und selbst wenn er die Zweidrittelmehrheit kriegen sollte, es wird sehr, sehr schwer.
Und wie würde denn Viktor Orban reagieren, wenn er jetzt auch knapp verlieren würde? Würde er überhaupt vielleicht die Macht abgeben? Sind manipulierte Wahlen auch denkbar?
Alles ist denkbar jetzt im Wahlkampf. Da gab es Berichte darüber in der Washington Post zum Beispiel, dass russische Polittechnologen, die schon versucht haben, in Moldau die Wahlen zu manipulieren, dies nun auch in Ungarn tun. Überhaupt ist der ganze Wahlkampf wahnsinnig aufgeheizt. Das geht sehr auf die Personen auch und es gibt ständig neue Munition in diesem Wahlkampf und Viktor Orban, der setzt gar nicht so auf innenpolitische Themen, da kann er nämlich gar nicht so punkten. Das macht Peter Madjar anders. Peter Madjar zum Beispiel legt den Finger in die Wunde. Marode Kliniken, Schulen, die nicht so richtig funktionieren. Das sind Themen, die den Leuten auf den Nägeln brennen. Viktor Orban macht einen Angstwahlkampf, würde ich sagen. Also er suggeriert, wenn Peter Madjar gewählt wird, dann müssen ungarische Söhne in den Krieg ziehen in der Ukraine, was natürlich kompletter Quatsch ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei seiner Wählerschaft, also alten Leuten zum Beispiel auf dem Land, durchaus ziehen könnte. Jetzt kommen neue Dinge hinzu. Wir haben jetzt gehört und der ungarische Außenminister hat das auch bestätigt, dass er regelmäßig aus dem EU-Rat Informationen an den russischen Außenminister Lavrov weitergegeben hat. Also das wiederum ist Wahlkampfmunition für Peter Madjar. Der läuft jetzt rum mit dem Strafgesetzbuch und sagt, das ist Landesverrat.
Welche Hoffnung macht denn auch Peter Modja? Also es ist ja zum ersten Mal auch so, dass es keine zersplitterte Opposition gibt, sondern es diesen Kandidaten gibt.
Ja, er macht Hoffnung. Er macht Hoffnung unter anderem deswegen, weil es erstmals eine Chance gibt, Viktor Orban abzuwählen. In den Umfragen führt Peter Madjar seit vielen, vielen Monaten. Und man merkt auch, dass das der Regierung Orban nicht egal ist. Also die hat Angst, dass sie tatsächlich abgewählt werden könnte und wirft sich deswegen so in die Bresche. Peter Madjar ist zum Hoffnungsträger geworden. Ich glaube auch, weil er Themen anspricht, die den Ungarn wirklich auf den Nägeln brennen. Also das ja. Krankenhaus, das nicht funktioniert oder die maroden Schulen. Das sind alles Themen, die die Leute ganz konkret interessieren. Die interessiert nicht so sehr die Regierungspropaganda und diese ständigen Wahlkämpfe. Viktor Orban ist ja eigentlich in einem permanenten Wahlkampf, da geht es immer gegen Brüssel, gegen die Liberalen, gegen dies und das. Also ein ständiges Kämpfen, der ist eigentlich immer im Wahlkampfmodus und die Leute sind, glaube ich, auch ein bisschen müde davon.
Peter Modjar war ja auch selbst Teil der Fidesz-Partei. Was bedeutet das denn? Also ist er wie so ein Whistleblower?
Ja, er war selbst Teil der Fidesz-Partei, er gehörte der Partei an, er hatte da auch so kleinere Funktionen und er war eben auch verheiratet mit der Justizministerin, mit der ehemaligen Judith Varga. Und gut, das ist jetzt eine Geschmacksfrage, wie man das findet. Er hat offensichtlich Gespräche mit ihr am Frühstückstisch per Handy aufgenommen, wo sie sich über Korruption unterhalten haben. Und das hat er dann geleakt. Das ist wirklich eine Geschmacksfrage. Wenn meine Frau das machen würde, fände ich das nicht so toll. Ehrlich gesagt, wenn solche Privatgespräche dann an die Öffentlichkeit kämen. Aber er weiß natürlich, wovon er redet. Er kennt das System von innen und das macht es auch für die Orban-Regierung so gefährlich, diesen Mann als Widersacher, als Kontrahent zu haben. Und er denkt eben strategisch und er macht es sehr geschickt. Also er war jetzt 2 Jahre lang im Land unterwegs, ist wirklich gewandert von Ort zu Ort und hat das Gespräch mit den Leuten gesucht. Und das ist eben auch anders, als das die Fidesz-Leute machen. Die sind mittlerweile doch schon sehr abgehoben und da gibt es so eine Arroganz der Macht und das macht Peter Madjar anders. Der ist so ein Menschenfischer, ein volkstribunhafter Typ und er sucht das Bad in der Menge und geht eben auch durchs Land und hat viele Veranstaltungen in vielen Ortschaften und auch das setzt Viktor Orban sehr unter Druck.
Die Beziehungen zu der EU sind ja unter Viktor Orban natürlich nicht so gut. Es ist ja auch sein Feindbild. Er benutzt das ja auch im Wahlkampf, hast du schon angesprochen. Was würde sich denn ändern, wenn Modjar gewinnt? Würde das dann wirklich besser werden?
Also den Ankündigungen nach auf jeden Fall. Also klar, Peter Mordiar ist ein Konservativer, aber ich würde mal sagen so rechte Mitte. Und natürlich würde er die Beziehungen zu Brüssel sicher verändern. Auch für die Ukraine wäre das sehr anders. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit er gehen würde, ob er zum Beispiel auch Waffen liefern würde an die Ukraine. Aber der Kurs wäre doch insgesamt ein anderer, auch wenn Peter Mordiar die ungarische Minderheit in der Ukraine, immerhin 120.000 Leute etwa in der Karpato-Ukraine, auch wenn er die natürlich auch im Fokus hat, aber eben anders als Viktor Orban, für den das vor allem so eine Art Stimmvieh ist. Denn die Ungarn in den Anrainerstaaten, die haben ja die doppelte Staatsbürgerschaft und auch das Wahlrecht. Das kollidiert mitunter auch mit den Gesetzen in diesen Staaten. Aber das ist Viktor Orban egal. Er setzt auf diesen Wählerpool, das ist für ihn wichtig und er kann so die Idee eines über die Grenzen hinaus bestehenden gefühlten Großungarn verkaufen. Darf ich noch kurz was ergänzen zum Thema, was Peter Mordiar anders machen würde? Also Peter Mordiar hat ganz klar gesagt, er würde sofort dafür sorgen, dass Ungarn teilnehmen würde an der Europäischen Staatsanwaltschaft. Warum ist das wichtig? Ungarn ist das korrupteste Land in der EU und es gibt nachgewiesen Profiteure in der Familie Orban. Also sein Vater, der hat eine Baugrube zum Beispiel, sein Bruder ist auch im Baubusiness. Und es wurde von ungarischen Investigativjournalisten nachgewiesen, dass die Familie Orban selbst von staatlichen Aufträgen profitiert. Der Schwiegersohn von Viktor Orban, der hat eine ganz dicke Akte bei der europäischen Antibetrugsbehörde OLAF. Da ist bisher nie was passiert, weil Ungarn eben nicht Teil der europäischen Staatsanwaltschaft war. Wenn Ungarn beitreten würde, wie das Peter Mordiar vorhat, dann könnte es auch ernstzunehmende Ermittlungen geben. Und wenn noch dazu kommt, dass es auch, sagen wir mal, eine Säuberung gibt und die Orban-Loyalisten entfernt würden, zum Beispiel aus der Justiz, es da also Reformen gäbe, dann ist die Chance nicht schlecht, dass es dann auch eben Ermittlungen gibt und die würden dann natürlich auch die Familie Orban betreffen.
Du kennst das Land wirklich sehr gut, du berichtest ja auch seit Jahren darüber. Hast du Hoffnung?
Das steht mir ja nicht an, da auf die eine oder andere Seite zu hoffen. Aber persönlich gesprochen, klar, ich habe natürlich einen Bezug zu dem Land. Ich habe Familie in dem Land und ich erlebe seit vielen Jahren mit, was dort passiert. Und auf den ersten Blick, wenn man so durch Budapest oder andere Städte geht, dann sieht man, aha, hier wird viel gebaut, ist ja toll. Auf den zweiten Blick, ich habe dann eben im Hinterkopf, dass Orbans bester Kumpel, Lőrinc Mészáros, eben der Generalunternehmer bei vielen staatlichen Bauaufträgen ist und dass das dann letztlich in die Kassen von irgendwelchen Oligarchen gespült wird. Und das ist dann eben der zweite Blick, den ich da habe. Habe ich Hoffnung? Ich glaube, es gibt wirklich erstmals eine Chance, dass sich etwas ändern könnte, aber ich weiß auch, es wird wirklich nicht leicht, weil dieses System sich sehr aggressiv einbetoniert hat und die von den Schaltstellen wegzukriegen, das wird nicht einfach. Und Orban ist nicht der Typ, der gerne verliert. Der ist ein Fußballspieler mit Zug zum Tor. Also der will auf jeden Fall gewinnen und der will Tore machen und der war schon 2002 nach seiner ersten Amtszeit extrem geplättet und frustriert, weil er tatsächlich eine Wahl verloren hat und das wollte er damals eben nie wieder haben und er hat damals gesagt, unsere Regierungspartei Fidesz, die soll das zentrale nationale Kraftfeld sein und das hat er ja auch geschafft. Also der hat wirklich einen Zug zum Tor, da etwas zu verändern. Es wäre schön, wenn Ungarn wieder zurück nach Europa kommen würde. Wenn das nicht gelingt, dann wird es, glaube ich, sehr ungemütlich auch in Europa, weil alles, was er in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten 4 Jahren seit dem Angriff der Russen auf die Ukraine getan hat, lässt doch nur einen Schluss zu, dass Viktor Orban das trojanische Pferd der Russen innerhalb der Europäischen Union ist.
Danke, Stefan, für deine Expertise und das Gespräch. Danke dir.
Herzlichen Dank.
Und das war auch schon wieder der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns gerne und lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da und empfehlt uns gerne auch euren Freunden. Und ich habe auch noch einen Podcast-Tipp für euch. In unserer letzten Folge haben wir auch viel auf den Iran-Krieg geschaut und daran gut erkannt, Geopolitik und Wirtschaft hängen eben eng zusammen. Denn die Eskalation in der Region sorgt für Unruhen auf dem weltweiten Ölmarkt und auch die Folgen spüren wir. Und genau damit beschäftigt sich der Podcast Plus Minus mehr als nur Wirtschaft. Und er spricht eben in der aktuellen Folge über die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energiepreise. Hört doch da gerne mal rein. Den Podcast findet ihr auch bei ARD Sounds und den Link legen wir euch in die Shownotes. Und wenn ihr jetzt auch mal ein Thema habt, das wir unbedingt mal machen sollten, Kritik oder Anregung, schreibt uns immer gerne. Das könnt ihr machen in die Kommentare bei Facebook, Instagram oder YouTube oder auch gerne eine Mail schreiben an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin der Host und bin Janina Werner. Die Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. An dieser Folge hat mitgearbeitet Nils Neubert und Caroline Mennerich. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagnachmittag, der 26. März.